Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Ewigkeitssonntag steht im Alten Testament bei dem Propheten Jesaja im 65. Kapitel ab Vers 17. Dort schreibt der Prophet: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Herr, nimm du dieses Wort und sprich du zu uns. Öffne du uns die Herzen und die Ohren für das, was du uns heute sagen willst. Lass dein Heiliger Geist in unserer Mitte uns wach machen und hellhörig für deine Botschaft. Amen. Liebe Gemeinde, ich erinnere mich noch an ein Gespräch in einer Landgemeinde in Südafrika während meiner Studentenzeit. Es ging darum, was uns Freude machen würde, worüber wir uns freuen würden. Als ich nach einigen anderen Wortmeldungen sagte, ich freue mich, wenn ich etwas Neues entdecke, etwas finde oder Neues begreife. Und ich war erstaunt über das Raunen, das durch die Reihen ging. Ich hatte den Eindruck, dort war man froh, wenn es nicht ständig etwas Neues gab, auf das man sich wieder umstellen musste, das eine Herausforderung war. Besser war es, wenn alles beim Alten blieb. Ein neues Auto, ja, aber neue Gedanken lieber nicht. Bei etwas Neuem geht es meist auch um eine Änderung und nicht einfach nur um eine Neuauflage des Gewesenen, des Bekannten und Vertrauten. Deswegen wird Neues grundsätzlich nicht freudig begrüßt, sondern auch oft argwöhnisch betrachtet, mit etwas Vorsicht angegangen oder gar vermieden. Ist es ein neues Gesetz oder eine neue Regel, eine Steuerreform oder eine neue und unbekannte Methode? Ist die wirklich besser? Werden viele vorsichtig fragen. Mancher bleibt doch lieber bei der alten bewährten Weise. Das ist wenigstens in meiner Generation noch so. Da gibt es doch die alte Redeweise: If it's not broken, don't fix it. Wenn etwas noch funktioniert, muss man es nicht unbedingt ändern. Wenn es so einigermaßen läuft, braucht man keine Veränderung. Wenn die Dinge in der Gemeinde so einigermaßen laufen, warum dann neue Dinge ausprobieren? Es ging doch bisher auch ohne. So waren einige der Argumente, als es damals darum ging, das Elternzimmer hinten in die Christuskirche einzubauen oder neue Gottesdienstformen anzubieten oder auch anderssprachige Arbeit ins Auge zu fassen. Wenn Neues angekündigt wird, sind wir nicht sofort begeistert und aufgeschlossen. Neues bringt Fremdes mit sich, Unbekanntes, und das schreckt erstmal ab und macht Angst. Wenn wir heute hören, dass Gott einen Neuanfang will, wie betrifft uns das? Berührt uns das? Macht das uns widerwillig oder freudig? Macht es uns ungemütlich oder aufgeschlossen? Macht es uns zynisch oder vorsichtig hoffnungsvoll? Haben uns unsere bisherigen Enttäuschungen mit Gott, mit Glaube und mit Kirche da so weit ernüchtert, dass wir da gar nicht mehr hinhören? Oder sind wir noch offen für Neues? Warum sind wir heute hier? Durch den Propheten Jesaja oder, wie wir es früher auch bei der Epistellesung gehört haben, bei dem Seher Johannes in der Offenbarung spricht Gott davon, dass etwas Neues kommen soll, dass er etwas Neues machen will und wird, dass er neu schaffen wird. Interessant, zwischen dem Satz, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, gibt es offensichtlich eine Parallele zum ersten Satz in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In beiden Versen wird dasselbe hebräische Wort bara gebraucht, mit der Bedeutung erschaffen oder erzeugen. So wie Gott am Anfang aus einem universalen Tohu Wabohu etwas ganz Neues erschaffen hat, wird er auch am Ende der Tage ein neues Universum schaffen wollen und mitten darin eine heile Welt. Gott will neu erschaffen. Und da wird nicht das Alte reproduziert, er spricht von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde. Er spricht von einem neuen Zustand, wo weder Leid noch Schmerz noch Weinen sein wird. Wie freudig wir auf solche neuen Zustände zugehen, hängt sicher davon ab, wie wir gerade mit unserem jetzigen Lebenszustand zufrieden sind oder vielleicht auch nicht. Der Prophet Jesaja spricht dieses Wort von einem großen Neuanfang zu Menschen, die gerade großes Leid erfahren. Das Volk Israel hat eine 50 Jahre und mehr lange Leidenszeit im babylonischen Exil hinter sich. Bittere Erfahrung der Israeliten war es, für fremde Herrscher zu arbeiten. Kinder starben auf dem langen Weg der Vertreibung. Väter ließen ihr Leben im Kampf. Nun aber freuten sie sich auf die Heimkehr nach Jerusalem. Endlich konnte Gottes Volk nach den Jahren im Exil in Babylon wieder zurück in die Heimat. Doch so glanzvoll, wie sie sich das vorgestellt hatten, war diese Heimkehr nicht. Es war zwar alles in Erfüllung gegangen, Rückkehr und neuer Anfang, doch in die Freude über die neu gewonnene Freiheit mischte sich bald Trauer und Sorge. Was sie vorgefunden haben, war ein Trümmerfeld. Mit den zerstörten Häusern und dem verwüsteten Land vor Augen fragten sie sich, wie sollen wir das bloß schaffen? Woher nehmen wir die Kraft, um unsere Städte und Dörfer wieder bewohnbar zu machen, den Tempel aufzurichten? Haben wir den Mut, das Land wieder aufzubauen? Immer wieder Enttäuschung. Die Realität war eben doch anders als die Träume. In Jerusalem herrschte nach dem Exil weit verbreitete Armut, Verzweiflung und eine tief depressive Stimmung. Der Prophet des dritten Teils des Jesaja-Buches nimmt die Menschen jener Zeit ganz ernst. Den trauernden und ratlosen Exilanten verheißt Jesaja: Gott steht bei euch. Ihr seid nicht allein. Er wird euch neuen Lebensraum schaffen. Und wir, wie steht es um uns? Zu Anfang des Gottesdienstes haben wir die Namen unserer Verstorbenen verlesen und im Gedenken an sie Kerzen entzündet. Lichter für die Menschen, von denen wir Abschied genommen haben in diesem Kirchenjahr. Heute gedenken wir ihrer, erinnern uns an sie. Wir haben uns von unseren altgewordenen Eltern Abschied genommen, von unseren Vätern und Müttern, denen wir viel zu verdanken haben. Ehepartner haben nach einem langen gemeinsamen Weg den Menschen verloren, der die meiste Zeit ihres Lebens geteilt hat. Und es braucht viel Zeit nun ohne diesen geliebten Menschen, ohne seine Nähe und Wärme, ohne seinen Rat und seine Hilfe auszukommen. Manche sind auch erschöpft nach einer Zeit intensiver Pflege, fühlen sich leer und auch der Gedanke, dass der Tod ein langes Leiden beendet hat, tröstet uns nicht wirklich über die Lücke hinweg, die in unserem Leben entstanden ist. Eltern mussten Abschied nehmen von Kindern, die viel zu jung gestorben sind, deren Jahre nicht erfüllt waren und deren Leben nach unseren Maßstäben unvollendet geblieben ist. Viele Erwartungen und Hoffnungen sind abgebrochen, enttäuscht. Zu früh. Immer ist es eigentlich zu früh für uns, wenn wir Abschied nehmen müssen. Selbst bei denen wir die Ruhe gönnen nach einem langen, erfüllten Leben. Selbst bei denen wir den Frieden gönnen nach Lebens- und Leidenskampf. Selbst bei denen wir die Erlösung gönnen von Krankheit und Schmerzen. Zu früh, weil wir sie noch brauchten für unser Leben, als Gabe an uns und oft genauso als Aufgabe für uns. Weil wir uns ein Leben ohne sie nicht vorstellen können und wollen. Und weil wir geliebte Menschen nicht einfach wegdenken können. Die Stimme des Weinens und des Klagens verklingt nicht in unserer Welt, zu keiner Stunde. Und oft müssen wir mit einstimmen oder müssten es tun. Oft würden wir es gern, aber wir schweigen oft auch, unterdrücken das Weinen, versuchen das Klagen zu verdrängen. Vielleicht, weil wir uns unserer Gefühle schämen und meinen, immer stark sein zu müssen. Oder weil wir andere nicht belasten wollen mit unserem Schmerz. Oder weil wir fürchten, uns verstünde doch niemand. Vielleicht, weil wir das Gefühl haben, dass uns doch niemand hört, wirklich hört, hören kann und hören will. Und dann wird auch das Beten schwer, das Gespräch mit Gott, weil wir fürchten, dass auch er uns nicht hört, nicht versteht. Gegen dies alles, gegen diese alte Welt, die sie unseren Erfahrungen entspricht, gegen all das, was unsere Herzen bewegt, beschwert, belastet, auch gegen unsere Ängste, setzt der Prophet ein Gegenbild. Gott selber setzt ein Gegenbild durch die Worte, die er durch den Propheten sagen lässt. Das Bild einer anderen, einer neuen Welt, einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Eine Welt, in der die Weinenden und Klagenden nicht deshalb nicht gehört werden, weil sie ihre Klage verschweigen und ihr Weinen unterdrücken oder weil ihre Klage überhört und ihr Weinen nicht zur Kenntnis genommen wird, sondern weil das Weinen zur Freude wird und die Klage zur Fröhlichkeit. Eine neue Welt, in der uns das Leid und der Tod nicht mehr zu Herzen gehen, nicht weil unsere Herzen sich verhärtet hätten, sondern weil es Leid und Tod, Krankheit und Sterben nicht mehr gibt. Eine neue Welt, in der niemand mehr das Gefühl haben wird, es werde nicht gehört und niemand befürchten muss, Gott könne das überhören, was uns bewegt. Bevor wir es selber wissen, wird Gott hören. Und bevor wir es aussprechen, wird Gott antworten. Eine Welt so neu, dass die alte völlig vergessen sein wird. Bevor wir es wissen, wird Gott hören. Bevor wir es aussprechen, wird Gott antworten. Ist das nicht eine Utopie? Ist das Fantasie? Ist das nur unser Wunschdenken, Selbstbetrug und Täuschung? Es denken wohl viele Menschen so. Aber ist das denn überhaupt so? Ist es wirklich so etwas wie Zukunftsmusik? Wird es eigentlich wirklich erst und nur in irgendwann und irgendwo einer unvorstellbaren Zukunft und eines undenkbaren Jenseits geschehen? In der Ewigkeit? Nein. Es ist doch längst geschehen. Es ist bereits Wirklichkeit geworden. Gott hat ja schon gehört, ehe Menschen riefen. In seinem Sohn Jesus Christus ist Gott dem allen zuvorgekommen. Er hat geantwortet, ehe Menschen redeten. In Jesus Christus ist er in diese unsere alte Welt gekommen und hat sich schon neu gemacht. Niemand hat Gott so in der Welt erwartet, wie er kam. Er kam nicht als König und triumphierender Sieger, nicht in Herrlichkeit und Macht und Unnahbarkeit, sondern er kam als Mensch. Er wurde Fleisch und Blut, ganz menschlich. Ganz nahe ist er uns gekommen und gerade dort ganz nahe, wo uns die Tränen kommen und die Klage in uns aufsteigt. Ganz nahe ist er uns gekommen, wo uns der zu frühe Tod geliebter Menschen traurig macht und der Gedanke an den eigenen Tod uns ängstet. Gerade das Kreuz hat er nicht vermieden. Er ist ganz bewusst auf es zugegangen, er hat es erlitten, ist selber daran verzweifelt und daran gestorben. Ich bin sicher, dass er uns hört, eben weil er unser Leben, unser Leiden und unser Sterben durchgemacht und geteilt hat. Gott ist uns nahe im Leid und im Tod, aber das ist nicht das Ganze. In der Auferweckung Jesu Christi von den Toten ist Gott uns genauso nahe, auch wenn es uns schwer ist, diese Nähe zu verstehen, weil Auferstehung und neues Leben eben unsere Erfahrung übersteigen. Aber weil Jesus auferstanden ist, begegnet er uns schon heute und jetzt und nicht erst irgendwann in der Zukunft. Dafür, wie er heute uns gegenwärtig ist und wirkt in uns, müssen wir nur den Blick geöffnet bekommen. Darum beginnt die Prophetenrede mit dem wichtigen Wort siehe. Neues Sehen, sich auf eine andere Sicht einlassen, den Perspektivenwechsel wagen. Ich möchte sagen, mit Gottes Augen sehen. Den Menschen in seinem Leid, mich selbst in meiner Unzulänglichkeit und meinen Ängsten und die Welt, wie sie ist, sehen. Aber darüber hinaus sehen oder durch das alles hindurch sehen im Licht dessen, was wir von Jesus Christus wissen und bekennen. Mensch geworden, gelebt, gelitten, gestorben und zu neuem Leben erweckt. Der Prophet Jesaja will uns auf diesen neuen Blick aufmerksam machen, der uns die verweinten Augen aufgehen lässt. Daran musste ich vor einigen Tagen denken, als ich spät nachmittags auf meinem Rad durch die Berglandschaft Windux fuhr. Mit einem Mal sah ich die Berge in der Abendsonne leuchten. Einige Stunden zuvor, in der Mittagshitze bei über 35 Grad, sah mir alles nur drückend und trüb aus. Es waren dieselben Berge, aber das freundliche, weiche Abendlicht veranlasste zum Staunen, zur Dankbarkeit, zur Freude. Auf das Licht kommt es an. Und dafür, dass wir dafür einen Blick bekommen. In unserem Leben und Leiden auch. Wer die Dinge des Lebens im Licht Jesu sehen lernt, wem dafür die Augen geöffnet werden, der bekommt den Blick für den neuen Himmel und die neue Erde, für Gottes neue Welt, auch schon jetzt. Und das alles, weil Gottes Blick auf seine Erde und seine Menschen ein Blick voll Liebe ist. So wünsche ich uns, dass wir heute eben nicht allein die Gräber sehen, sondern unseren Blick lenken lassen auf Gott und seine unendliche Liebe, die in unserem Leben voll Trauer und Not neues Leben schafft, einen neuen Himmel und eine neue Erde eben. Amen. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen. Du weißt, was es heißt, Mensch zu sein. Du weißt, was es heißt, Trauer und Leid durchzumachen. Schmerz und Tod. Und darum danken wir dir, dass du uns nahe bist, dass du auferstanden bist und in unser Leben hinein wirkst und sprichst, auch heute. Und so wollen wir dich einladen und bitten, komm du in unsere Traurigkeit und mach uns froh. Schenke du uns diesen neuen Blick, den nur du uns geben kannst, der Blick über den Tod hinaus für den neuen Himmel und für die neue Erde. Hab Dank, dass du bei uns bist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn. Amen.